Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext aus Micha 5, die Verse 1 bis 4a in der Lutherübersetzung. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Herr, öffne du unsere Ohren und Herzen für dein Wort und lass es Frucht tragen in unserem Leben. Amen. Unser Predigttext ist seltsam mehrdeutig, so habe ich ihn jedenfalls empfunden. Einerseits kann man große Erwartungen an den verheißenen Messias in diesen Text hineinlegen. Große Erwartungen, dass er alle Feinde besiegt, dass unter seiner Herrschaft endlich Friede auf Erden einzieht zwischen den Völkern, dass er aller Not ein Ende bereitet. Israel wird wiederhergestellt und der Messias, der Gesalbte Gottes, wird als mächtiger Herrscher auftreten, gegen den jeder Widerstand zwecklos ist. Andererseits, warum muss dieser mächtige Herrscher ausgerechnet aus Bethlehem kommen? Gibt es nicht bedeutendere Städte in Israel? Die Astrologen aus dem Morgenland, diese Weisen aus dem Morgenland, haben ihn denn auch in Jerusalem gesucht. Auf Bethlehem, auf die Idee kamen die gar nicht. In Matthäus 2, Vers 1 können wir das lesen, in der Hauptstadt, am Königshof. Das ist doch viel naheliegender, wenn es gilt, den neugeborenen König der Juden aufzusuchen und ihm zu huldigen. Diese Widersprüchlichkeit zieht sich durch die ganze Lebensgeschichte Jesu hindurch. Wir haben andere Erwartungen. Wir halten es nicht aus, diese Berichte von der Geburt des Heilands in Armut. Auch in der Malerei aller Zeiten kommt das zum Ausdruck. Freilich am Stall kommen die Maler nicht vorbei, aber die Krippe sieht schon eher nach einem Kinderbettchen aus als nach dem Futtertrog eines Ochsen. Die Hirten sehen aus, als hätten sie mindestens eine eigene kleine Landwirtschaft und wären nicht die verachteten Außenseiter, gewissermaßen die Asozialen ihrer Zeit, die sie ja waren, mit wirrem, verfilztem Haar und zahnlosen Mündern. Aus den verachteten heidnischen Astrologen wurden schon früh in der Kirchengeschichte sogar Könige gemacht. Drunter ging's wohl nicht. Und wie wird Maria dargestellt? Brokat und Seide ist es doch mindestens. Keine Spur von der einfachen Kleidung armer Leute, staubig und schmutzig von der langen Reise. Schauen wir in unsere Gegenwart, wo wird an unserem Weihnachtsfest, an unserer Art, Weihnachten zu feiern, etwas von dieser Armut sichtbar, von der die Evangelien berichten und die der Prophet Micha andeutet mit dem Hinweis auf die kleine Stadt Bethlehem? Wo wird das bei uns sichtbar? Das ist symptomatisch für unser Verhältnis zu Gott. Wir hätten gerne einen großen, machtvollen Gott, der eingreift in die Weltgeschichte mit machtvollen Taten oder doch zumindest in mein Leben und, wenn er mich nicht wieder gesund macht, mich nicht bewahrt vor Krankheit, Unfall und so weiter, so denkt und argumentiert doch so mancher, wenn er das nicht tut, dann kann er mir doch gestohlen bleiben. Die Wirklichkeit ist anders, damals wie heute. Und der Weg Gottes ist ein anderer. Auch das zieht sich durch die Geschichte hindurch bis in die Gegenwart. Schon die Jünger Jesu stritten sich darum, wer von ihnen wohl der Größte sein würde im Himmelreich. Sie hätten einen Messias, sie hätten auch einen Messias bevorzugt, der endlich die Fremdherrschaft der Römer beseitigt. Kommt euch das nicht bekannt vor? Alles Fragen, wie kann Gott das oder jenes zulassen, zählt doch genau in diese Richtung. Aber Jesus ist anders. Durch alle Berichte über Jesus zieht sich ein roter Faden. Er hat mit den Möchtegern-Reichen und den Wäre-gern-Mächtigen nichts am Hut und mit den tatsächlich Reichen und den tatsächlich Mächtigen erst recht nichts. Ein paar hundert Jahre vorher die Ankündigung des Propheten Micha, dass der verheißene Messias aus einem kleinen, unbedeutenden Kaff kommen würde, war in dieser Hinsicht ja auch nicht wirklich etwas Neues. Nicht das mächtige Volk der Ägypter, der Assyrer oder der Babylonier hat Gott sich als sein Volk auserwählt, sondern das kleine, unbedeutende Volk Israel. Einem einzelnen Mann Abraham verheißt er, dass in ihm, also in Abraham, alle Geschlechter auf Erden gesegnet sein sollen. In 1. Mose 12 können wir das nachlesen. Einem einzelnen Mann, der da aus Haran wegzieht in ein Land, das er nicht kennt. Kein Wunder, dass in den Geschichtsbüchern dieser Welt, dass bei den Geschichtsschreibern davon nichts überliefert ist. All das, was uns so sehr beeindruckt und was wir so sehr erstreben, Macht, Ehre, Einfluss, Reichtum, verschwenderische Prachtentfaltung, und die Reihe lässt sich fortsetzen. All das, was uns so sehr beeindruckt, beeindruckt Gott nicht im geringsten. Gottes Programm ist anders als unser Programm. Er hat eine Schwäche für das Schwache. Er lässt sich von Macht, Pracht, Einfluss, Reichtum nicht beeindrucken und schon gar nicht kaufen. Warum das so ist, willst du wissen? Welche Assoziationen weckt denn das Thema Herrscher bei uns? Die Situationsbeschreibung Jesu dazu, was ein Herrscher ist und was von ihm zu erwarten ist, können wir in Matthäus 20, Vers 25 finden. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Das kann offensichtlich sein, wie wir jetzt gerade wieder aus Nordkorea gehört haben. Es kann auch subtil sein, sodass es kaum einer merkt oder merken will. Natürlich kann man sagen, mit Jesus ist die verheißene Wende ja doch offensichtlich auch nicht gekommen. Noch immer üben die Mächtigen Gewalt aus, werden die Armen unterdrückt und ausgebeutet. Noch immer gibt es Krieg, Vergewaltigung, Folter, Krankheit, Hunger und Elend. Aber das haben die frühen Christen auch gewusst. Ihr Urteil war dennoch anders. Warum? Sie haben erkannt, Gott ist anders, als wir es erwarten. Auch das haben sie in den Schriften gefunden, die wir Altes Testament nennen. Der Prophet Elia begegnet Gott nicht im Sturm, der Berge zerreißt und Felsen zerbricht, nicht im Erdbeben, nicht im alles verzehrenden Feuer. Im Erdbeben in Fukushima ist uns Gott nicht begegnet. Gott begegnet Elia nicht im alles verzehrenden Feuer, sondern in einem stillen, sanften Sausen. 1. Könige 19, Vers 9 bis 13 wird das beschrieben. Gott ist anders, als wir ihn gerne hätten. Er bringt nicht die von der überlegenen Waffengewalt der römischen Legionen erzwungene Pax Romana mit all ihrem Elend. Nicht umsonst sagt das Sprichwort: Wehe den Besiegten. Jesus bringt Shalom, den umfassenden Frieden, der dort Gestalt gewinnt, wo Brüder und Schwestern in Eintracht zusammenwohnen. Im Psalm 133, Vers 1 steht das. Das lässt sich nicht mit aller Macht dieser Welt erzwingen. Dazu geht Jesus konsequent stets den unteren Weg. In Johannes 13, Vers 3 bis 5 lesen wir: Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Was tut Jesus dann? Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Jemandem die Füße zu waschen war damals das Letzte, was man tun wollte. Das war Erniedrigung pur. Selbst den Sklaven, die bei ihren Eigentümern als gute Sklaven galten, hat man es nicht zugemutet, den Gästen des Hauses die Füße waschen zu müssen. Das mussten die Niedrigsten unter den Sklaven tun, diejenigen, auf die alle anderen verächtlich herabschauten. In Matthäus 20 geht es nach dem Hinweis, wie die Herrscher dieser Welt mit ihren Völkern umgehen, so weiter. So soll es nicht sein unter euch, so sagt Jesus zu seinen Jüngern, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist das Programm Jesu für uns. Weihnachten will uns daran erinnern, dass Jesus, der Sohn Gottes, bewusst diesen Weg der Armut, der Erniedrigung, der Schmach ging bis ans Kreuz. Für einen frommen Juden die größte Schande überhaupt. Aus Liebe zu uns. Er will uns keinen aufgezwungenen Waffenstillstand bringen. sondern den Shalom Gottes, den Frieden des Herzens, der nur dort einziehen kann, wo wir mit unserem Schöpfer und mit uns selbst im Reinen sind. Er will auch in den Stall unseres Lebens kommen. In die Enge unseres Herzens hinein will er geboren werden. Eine Krippe ist ihm genug. Und alles, was er sonst noch so in uns vorfindet, auch das, wo wir froh sind, dass niemand außer uns selbst davon weiß. Alles, was er sonst noch so in uns vorfindet, ist ihm recht. Er will gerade diese arme Herberge, die wir ihm bieten können. Aber mit ihm verwandelt sich alles. Die Sorgen bekommen ein anderes Gesicht. Sie sehen nicht mehr so düster aus. Auf die Ängste legt sich ein Schimmer von Hoffnung. Die Fragen, die ungelösten Fragen deines und meines Lebens verlieren ihr schweres Gewicht. Die Freude kriegt Luft zum Atmen. Viele Protestanten haben ein Problem damit, ein fröhliches Leben als Christen, als Nachfolger Jesu zu führen. Wenn wir etwas Schlechtes getan haben, ist das ja irgendwo noch nachzuvollziehen. Aber selbst wenn wir Gutes tun, ist es uns sofort suspekt. Denn wir prüfen unsere Motive. Und wenn die nicht völlig selbstlos waren, dann war es wieder nichts. In dieses Elend hinein, wenn Gottes Kind in den Stall meines Lebens kommt, wenn Gott sich nicht zu gut ist, mein Elend und meine innere Armut zu teilen. Ich rede nicht von äußerer Armut, sondern von der Armut unserer Herzen. Wenn dieser Retter nun in mir bleibt und mit mir geht, und das tut er, welche Freude! Dann verliert gerade an Weihnachten der ganze Kommerzrummel seine Anziehungskraft, und von wem das teuerste Weihnachtsgeschenk kam, ist dann nicht mehr so interessant. Denn das Geschenk Gottes an mich und an dich wird uns dann so wichtig, dass alles andere zur Nebensache wird. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist, Gott hat heute das Unterste zu Oberst gekehrt. Die Welt und ihre Gesetze stehen Kopf, oder vielmehr, sie sind wieder auf ihre Füße gestellt worden. Gottes Revolution findet statt für dich und mich, in mir und in dir. Amen.